Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Nachdem man seit Monaten über Massenkündigungen bei Tech-Unternehmen international gelesen hat, ist es nun in Österreich soweit. Nach dem Crypto-Crash trennt sich das Wiener Crypto-Unicorn Bitpanda von mehr als einem Viertel seiner Mitarbeiterinnen. Was das für den Markt bedeutet, das bespreche ich im heutigen Podcast mit den Recruiting-Expertinnen Mina Golesorki und Thomas Kohler, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Hallo.
Ja, bevor wir uns ins Thema hineinstürzen, wollen wir unseren Hörerinnen mal ganz kurz schildern, was euch zu Recruiting-Expertinnen macht. Mina, du und der Thomas, was habt ihr an den Start gebracht und wie bewegt ihr euch im Hiring-Markt?
Gerne. Hi, ich bin Mina. Ich bin eine von zwei Gründerinnen und Geschäftsführerin von PeopleWise, arbeite mit Thomas schon länger zusammen. Wir haben uns in einem Startup im Talent-Acquisition-Bereich kennengelernt und seitdem arbeiten wir sehr gut komplementär zusammen. Ich bin vor allem intern für das Team verantwortlich und für die Organisationsentwicklung und der Thomas, der treibt das Wachstum bei uns voran.
Okay, wie macht das der Thomas?
Also ich glaube, was sehr wichtig ist, dass wir wirklich immer nah an dem Unternehmen sind, die stark wachsen, und ich habe halt in der Vergangenheit durch PeopleWise vor allem bei zwei Unicorns Talent Acquisition geleitet, also einmal bei Tier und bei Taxfix jetzt, als Interim Manager. Und dadurch, glaube ich, kriegt man nochmal einen Zugang zu Netzwerk, das sehr relevant ist, wo man halt auch sehr viel Interaktion mit Leuten aus der Branche hat, ob das jetzt VCs sind oder andere Unternehmen, wo man sich einfach austauscht und die halt einfach wirklich Lösungen benötigen. Und wir als PeopleWise haben im Grunde genommen uns zum Ziel gemacht, dass wir, also warum haben die meisten Unternehmen vielleicht Probleme bei der Personalbeschaffung, weil sie halt nur der Personalabteilung alle offenen Stellen geben und sagen oder damit erwarten, dass die Stellen besetzt werden. Und das funktioniert halt oft nicht, weil denen oft die Ressourcen fehlen oder auch die Blueprints, um wirklich ganz spezifisch im Bereich Talent Acquisition oder Recruiting eben die Probleme zu lösen. Und das führt eben dazu, dass man halt die offenen Stellen nicht besetzen kann. Mina und ich haben das jetzt schon mehrmals gesehen. Also gemeinsam haben wir Unternehmen von kleiner 50 Mitarbeitern auf jetzt über 3000 Mitarbeiter skaliert und haben halt alle Blueprints und auch Ressourcen, die man braucht, um in Wachstumsphasen nicht nur eben Wachstum zu erzeugen, sondern das auch wirklich gezielt in eine Transformation zu treiben, wie es das Unternehmen auch benötigt. Und wir haben halt alle Frameworks quasi genutzt, um unsere Mitarbeiter zu trainieren und dann halt wieder bei wachsenden Unternehmen unterstützend zu platzieren.
Alles klar, das heißt, Scale-Ups kommen zu euch, die kriegen viel Geld, also 2021 war ja so ein Rekordjahr, da gibt es ja Firmen, die kriegen 50 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen Dollar oder Euro, die kommen dann zu euch und sagen, so, wir haben jetzt massiv Geld und wir brauchen jetzt 100, 200.000 Leute, um unser Geschäftsmodell zu skalieren, und dann springt ihr rein und sagt, passt, wir wissen, wie man diese Leute in Europa besorgen kann.
Genau, also prinzipiell, wenn diese Unternehmen auf einmal das ganze Geld in die Hand bekommen, dann geht es ja nicht darum, auf einmal den Headcount zu vergrößern, sondern es geht darum, eine neue, komplett neue Unternehmensphase zu erreichen. Und dadurch, dass wir schon die verschiedensten Unternehmensphasen von ganz klein bis ganz groß miterlebt haben, wissen wir ganz genau, welche Prozesse, welche Persönlichkeiten, welche Kompetenzen sie teilweise auch notwendig haben, um die nächste Unternehmensphase zu erreichen. Und wir arbeiten da sehr, sehr eng mit dem Management zusammen und helfen schon, bevor es darum geht, einen Titel zu suchen, wirklich zu definieren, was müssen sie denn machen und wo möchten sie sich denn weiterentwickeln, und begleiten diese Transformation sowohl im beratenden Sinne, aber auch auf der Delivery, dass wir dann auf die Suche gehen, die richtigen Kandidaten finden und sicherstellen, dass sie diese Kandidaten auch bekommen.
Und was sind auch vielleicht nochmal Vorteile gegenüber so einem Headhunting-Modell? Wir arbeiten jetzt nicht zwingend an einer Stelle. Ein Headhunter pickt sich vielleicht einzelne Stellen raus, sondern wir versuchen, die gesamte Wachstumsphase zu verstehen und sagen dann, wir können einen ganzen Bereich abdecken und liefern halt auch die ganzen Reports, das Stakeholder-Management, das Scheduling, die End-to-End-Betreuung vom Prozess. Wobei jetzt zum Beispiel ein Headhunter vielleicht nur eine Stelle sich anschaut, dort natürlich auch Insights liefert und auch gute Kandidaten bringt. Aber das kostet dann auch mal 10.000 bis 20.000 Euro pro Hire. Und unser Modell liegt halt bei 3.000 bis 6.000 Euro pro Recruit, also pro Hire pro Monat, wenn man es runterrechnet. Und gegenüber zum Inhouse-Team macht es halt auch manchmal Sinn, dass man halt für Spitzen vor allem mit uns zusammenarbeitet und dadurch halt Flexibilität sich einkauft. Und natürlich haben wir halt einen Standard, auf dem wir immer delivern können. Und wenn wir sehen, intern gibt es vielleicht, haben wir selber erlebt als Inhouse-Recruiter, manchmal gewisse Bereiche, in denen man einfach festgefahren ist, weil man das Problem immer mit derselben Brille betrachtet. Wir kommen halt von außen als objektiver Partner rein und versuchen wirklich die Probleme gemeinsam zu lösen und haben jetzt dort nicht irgendwie ein Incentive, dass wir das Gehalt von einem Kandidaten maximal nach oben drücken, damit wir ein gutes Honorar bekommen. Nein, uns geht es darum, dass wir langfristig mit Unternehmen zusammenarbeiten und dass die auf uns zurückgreifen können, wenn sie gerade Spitzen haben oder Flexibilität benötigen oder einfach nur zusätzliche Expertise.
Hm, alles klar. Jetzt habt ihr natürlich 2020, 2021 so richtige Boomjahre im Recruiting-Markt miterlebt. Das ist ja auch die Zeit, die Phase, in der ihr selber mit einem eigenen Unternehmen gestartet seid. Und jetzt dreht sich der Markt ja sehr stark. Also man liest ja täglich von Hunderten, 200, noch mehr Mitarbeiterinnen, die Tech-Unternehmen gehen lassen, Klarna, Netflix, jetzt zuletzt auch Bitpanda in Wien hat das angekündigt. War das aus eurer Sicht am Ende dann doch ein wenig absehbar, dass nach so einem riesigen Hype vielleicht irgendwann mal auch die Ernüchterung kommt?
Da gehören sicher viele verschiedene Faktoren dazu, aber tatsächlich war es einfach in den letzten Jahren so, dass es sehr, sehr stark im Blitzscaling das Geld einfach rausgeschmissen wurde, sehr viel in Wachstum investiert wurde und das hat dazu geführt, dass die Unternehmen oder Investoren auch dementsprechend auch risikofreudiger waren. Das Geld war günstiger, man konnte da auch richtig rein investieren. Natürlich gibt es durch die Wirtschaftszyklen auch nochmal Zeiten, wo es dann weniger so gut läuft und wir sind halt eben in eine Phase reingekommen, wo das Geld teurer wird, es werden Maßnahmen gesetzt wie Quantitative Tightening und es ist jetzt nicht so, dass gar nicht mehr investiert wird, es wird noch investiert, es gibt Investoren, die auch noch immer weiter in Firmen rein investieren, aber die gehen natürlich komplett anders, das Investitionsverhalten ist dementsprechend auch anders, da sie einfach risikoaverse sind. Es wird oft in Unternehmen investiert, die schon bereits nachhaltiges Wachstum vorweisen können, die vielleicht ein gesunderes Wachstum vorweisen können und wo das Geld auch vielleicht sicherer angelegt ist als bei einem Hypergrowth-Startup, wo vielleicht der Business Case noch nicht ganz geprüft wurde oder noch nicht ganz bestätigt wurde. Und das ist das Einzige, was wir auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehbar.
Und ich glaube, was man auch noch ergänzen kann, unabhängig jetzt von der Marktsituation, jedes Unternehmen, was durch so eine krasse Wachstumsphase geht, also wo man wirklich jetzt verdoppelt und wieder verdoppelt und wieder verdoppelt, irgendwann kommt eine Konsolidierungsphase. Und ich glaube, durch die Gegebenheiten wird das halt jetzt nochmal erzwungenermaßen ein bisschen stärker gesamtheitlich passieren.
Mhm. Sind aus eurer Sicht so Massenkündigungen, ist das so die erste Notbremse, die ein Unternehmen wahrscheinlich ziehen kann, oder? Das sind wahrscheinlich die höchsten Kosten in so Unternehmen. Da sitzen halt meistens Leute vor Computern und in Coworking Spaces, gemieteten Büros. Das heißt, das ist eigentlich so der erste notwendige Schritt, der wahrscheinlich gemacht werden muss,
oder? Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, der erste notwendige Schritt sollte sein Planung. Weil was man schon auch als Muster sieht bei sehr vielen Unternehmen, die halt brutal schnell wachsen und sehr viel Geld haben, durch das starke Wachstum und das günstige Geld werden die halt Wachstumsfehler einfach verzeiht. Ja, du kannst wirklich ganz breit Trailblazing betreiben, wie man so schön sagt, dass man sagt, auf dem Weg des Wachstums finde ich heraus, was funktioniert und dann gehen wir halt zwei, drei Wege gleichzeitig und einer wird schon passen. Und wenn nicht, dann raisen wir zu einer höheren Bewertung nochmal mehr Geld und dann machen wir es halt nochmal. Das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr so extrem und man muss, glaube ich, viel mehr planen. Und was halt Unternehmen, glaube ich, jetzt machen ist, dass sie sich auf verschiedene Szenarien erstmal wirklich vorbereiten und nicht nur einfach dieses eine Wachstumsszenario im Kopf haben und sagen, okay, wie müssten wir uns denn bei gewissen Szenarien verhalten? Und in der Regel macht es Sinn, dass man sich im ersten Schritt mal wirklich auf den Worst Case auslegt. Was dann oft der nächste Schritt ist, dass man sagt, im ersten Schritt beginnt man mal nicht zu sehr weiter aggressiv zu hiren. Dass man sagt, okay, man hiret mal weniger.
Also der berühmte Hiring Freeze, den man auch ab und zu hören bekommt.
Der sollte dann kommen, wenn man wirklich sagt, okay, man hiret jetzt mal gar nicht mehr und macht vielleicht nur mehr Nachbesetzungen oder auch nicht mal Nachbesetzungen, ja, kann auch sein. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, dann kommt es oft zu Layoffs. Und was halt vor einem Hiring Freeze vielleicht auch nochmal passiert, ist, dass man auch einfach Marketing Spend abdreht, weil das auch oft ein großer Kostenblock ist. Also ich glaube, der Layoff ist eher der letzte Schritt, den man macht oder machen sollte zumindest. Und ich glaube halt, das ist aber auch irgendwie so das Erste, was man wirklich mitbekommt, weil darüber wird dann auch geredet, wobei aber vorher vielleicht schon eine Reihe an Maßnahmen passiert sind, die man aber so in der Öffentlichkeit vielleicht erst gar nicht wahrnimmt. Ich glaube, da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Wahrnehmung und was passiert dann wirklich.
Absolut, ja, genau. Also, dass der Marketing-Spend sinkt, das merkt der Einzelne wahrscheinlich nicht, weil er wahrscheinlich nicht den Überblick hat und dann halt vielleicht einmal weniger Werbung von der einen oder anderen Marke sieht. Okay, jetzt habe ich mal vorher nachgeschaut. Seit Anfang des Jahres sind in quasi der gesamten Tech-Welt, wenn man so will, also vor allem USA, Silicon Valley und Europa, insgesamt mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen gekündigt wurden. Jetzt wollen wir das mal vielleicht ein bisschen in Verhältnis setzen. Das hört sich viel an. Ist das eurer Meinung nach viel, beziehungsweise was zeigen eure Daten?
Ja, also wir haben uns das einmal angeschaut und nur die Top 50 European Unicorns haben auch schon mal 10.000 offene Stellen. Ja, das wird sich wahrscheinlich jetzt wöchentlich ändern. Was man aber schon sieht, dass es immer noch genügend offene Stellen am Markt gibt und über Zeit wird es auch weiterhin offene Stellen geben und das ist jetzt nur ein Snapshot von den größten Unternehmen beziehungsweise die höchste Bewertung hatten. Wenn man jetzt zu den ganzen Unicorns oder Series A Unternehmen schaut, da ist gerade richtig viel los, weil auch vor allem für so große Unternehmen die großen Finanzierungen vielleicht jetzt nicht mehr so einfach aufgestellt werden können. Die Investoren haben aber trotzdem weiterhin genauso viel Geld und müssen es ja auch deployen. Das heißt, es stückelt sich halt einfach auf in mehrere frühphasigere Finanzierungsrunden, die aber dadurch vielleicht auch größer werden. Das sieht man halt auch an jetzigen Runden, dass große Finanzierungsrunden gemacht werden im Series A-Bereich, was vielleicht vor 5 Jahren eine B-Runde war oder eine C-Runde sogar.
Und diese hunderten Mitarbeiterinnen bei Bitpanda zum Beispiel, also auf LinkedIn war sofort wieder die Hölle los. CEOs von anderen Firmen haben gleich gepostet, dann bewerbt sich doch bei uns. Das heißt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die recht schnell wieder Jobs haben, oder?
Ja, die Community ist sehr unterstützend. Also sowohl bei Klarna, aber auch bei Bitpanda wird es auch noch veröffentlicht, wer gerade vom Layoff betroffen ist und sowohl HR als auch das Management-Team oder auch die Geschäftsführungen von solchen Unternehmen möchten ja, dass diese Mitarbeiter einen guten neuen Platz bekommen und meistens ist es so, dass die Betroffenen sehr, sehr gute Fachkräfte sind. Also es wird ja nicht nach Performance quasi entschieden, wer leider gehen muss, sondern es wird dann einfach eine Mitarbeiterliste geben und das sind dann Kandidaten oder Personen dabei, die gute Ausbildungen haben, die viel und sehr gute Erfahrungen haben, einen guten Track Record haben und vor allem Bitpanda hat ja dementsprechend auch einen Recruiting-Prozess, wo sie auch Qualität, auch die Kandidaten evaluiert haben und da ergibt sich auf jeden Fall für andere Firmen, die jetzt nicht von der Situation betroffen sind, eine Chance, sehr gute Kandidaten am Markt zu bekommen.
Okay, das heißt, dann kann man eigentlich verallgemeinern sagen, dass der Jobmarkt im Tech-Sektor immer noch unter Fachkräftemangel eigentlich leidet. Also die aktuelle Situation ändert das jetzt nicht sofort.
Überhaupt nicht.
Es wird nur selektiver entschieden, wann man was hiert, glaube ich. Und vorher war halt alles, was man kriegt, macht man.
Ja. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, vor allem heuer, dass diese Massenkündigungen, die werden von den CEOs, also Klarna, Bitpanda sind als Beispiele genannt worden, die werden von den CEOs ja eigentlich sehr offen kommuniziert. Also vielleicht im Vergleich zu früher, da ist ein bisschen ein Geheimnis drum gemacht worden, man wollte sich da nicht so in die Karten blicken lassen. Aber derzeit habe ich das Gefühl, das sind ja richtige Marketing-Blogposts, die da rausgehen, wo sehr detailliert beschrieben wird, warum das passieren muss, auch welche Hilfestellungen geboten werden. Wie findet ihr das? Ist das eine gute Vorgehensweise? Ist das ein richtiges Firing, wenn man so will?
Es geht sehr stark in Transparenz zu schaffen und auch nochmal nicht nur die Personen, die betroffen sind, sondern auch generell die Audience abzuholen. Und eine der wichtigsten Maßnahmen, die man auch greifen muss, ist, wenn man schon in diese Situation kommt, muss man auch den Betroffenen Support geben. Also auf der einen Seite dabei unterstützen, schnellstmöglich einen neuen Job zu bekommen, sie dabei unterstützen, dass sie dann wieder in andere renommierte Unternehmen reinkommen und dementsprechend, dass der Gap so kurz wie möglich ist. Andere Unternehmen würden dann auch mentalen Support bieten, beziehungsweise sehen wir das vor allem auch als sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur bei der Jobsuche, sondern auch nochmal bei den emotionalen Stress, der jetzt ausgelöst wird, unterstützt, die Leute das zu verdauen und zu überbrücken, mit jemandem reden zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die helfen, für Transparenz zu schaffen und auch nochmal die betroffenen Mitarbeiter zu vermitteln.
Das heißt, diese psychologische Komponente ist eine wichtige. Würdet ihr dann quasi immer empfehlen, das auch mit anzubieten?
Ja, definitiv. Und ich glaube, das gehört auch in die Layoff-Strategie, wenn man eine hat, dass man sagt, was ist die Kommunikationsstrategie dahinter? Und auch wenn es vielleicht riskant sein könnte, sollte man definitiv das Management-Team so gut es geht einbeziehen, damit die auch diese Message im Team wirklich einheitlich nach außen tragen können und dass man dann aber auch nach dieser Message die Chance hat, mit jedem Einzelnen zu kommunizieren, weil wenn man jetzt 300 Mitarbeiter von heute auf morgen gehen lässt, dann ist die Personalabteilung alleine, wird das nicht schaffen, da brauchst du den Support vom Management und das geht halt nur dann, wenn du dich wirklich abgestimmt hast und das ist gleichzeitig halt wieder sehr, sehr riskant. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Manager ein sehr gutes Verhältnis zum Mitarbeiter hat und dann Informationen geleakt werden? Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grat und hängt auch sehr stark von der Unternehmensphilosophie und Kultur ab, inwiefern man offen auch gegenüber solchen Nachrichten ist und inwiefern man dann auf das Team vertraut. Genau, gleichzeitig, glaube ich, was die Mina schon gesagt hat, muss man definitiv alles anbieten, was man anbieten kann, idealerweise auch einen finanziellen Support. Also das Mindeste, was man machen sollte, ist definitiv die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten. Ich habe auch schon bei Firmen gehört, dass teilweise Mitarbeiter halt durch die Einschüchterung von heute auf morgen dann wirklich einfach gingen, irgendwas unterschrieben haben und sich vielleicht gar nicht die Zeit genommen haben oder die Zeit nehmen konnten, zu verstehen, was unterschreibe ich dort vielleicht. Ich glaube, da sollte man auch dem Mitarbeiter wirklich die Zeit geben, um zu sagen, hey, das ist jetzt der Rahmen, das bedeutet das für dich und das können wir anbieten. Und natürlich in so einer Situation kann man jetzt keine Austrittsbonus geben, weil sonst würde man das ja nicht machen. Aber man sollte, glaube ich, schon zumindest sich an den rechtlichen Rahmen halten.
Absolut, ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und das heißt quasi dieser sehr transparente Umgang mit Kündigungen, ist das auch ein Resultat dessen, dass man hat man ja auch gesehen, glaube ich auch noch 2022 in den USA, dass so Massenkündigungen mal per Zoom-Call oder per Rundschreiben spontan passiert sind. Ist das wahrscheinlich auch ein Learning daraus, oder?
Ja, vor allem, wenn man das Management dementsprechend noch nicht abholen kann, und die das erste Mal in so einer Massenkommunikation oder in einer öffentlichen Kommunikation davon hören, müssen die quasi emotional sich auch nochmal zurechtfinden. Aber gleichzeitig wenden sich schon die Mitarbeitenden an das Management und möchten natürlich verstehen, was passiert ist. Und das Management kann dann vielleicht kognitiv gar nicht darauf reagieren, weil die dann auf der einen Seite emotional selbst gerade belastet sind. Vielleicht sind sie selbst betroffen, vielleicht ist das halbe Team oder sogar mehr betroffen. Und wenn das aber bereits vorbereitet ist und das Management-Team dementsprechend reagieren kann, dann können sie zumindest, sobald diese Information irgendwie veröffentlicht wird oder kommuniziert wird, auch dementsprechend reagieren und sicherstellen, dass die Mitarbeitenden abgeholt werden, der Support geleistet werden kann und dass man dann auch einfühlsamer ist. Also wir sind ein großer Fan von Overcommunication und Transparenz.
Okay. Was ist so euer Forecast für den Rest des Jahres? Gibt ja Leute, die sind eher pessimistisch, andere sagen, sie sind eher optimistisch. Wie wird sich der Jobmarkt gerade in unserem Tech-Sektor entwickeln? Wie seht ihr das?
Also es wird sicher noch nicht so schnell boomen, wie es die letzten ein, zwei Jahre geboomt hat. Das kann bis zu zwei Jahren in der Regel auch andauern, dass es nochmal langsamer vorangeht. Aber das bedeutet nicht, dass es dann eine lange Depression ist und dass wir dann alle keinen Job bekommen. Es wird weiterhin Investitionen geben. Es wird weiter Unternehmen geben, die wachsen. Und ich denke, dass vor allem die Organisationen jetzt davon profitieren oder weiter wachsen können, die ein stabiles Business haben und ein monatliches, jährliches Wachstum vorweisen können und vor allem die dann auch bevorzugt werden bei Investitionsrunden und so auch weiter wachsen werden. Und der Fachkräftemangel an sich, der wird trotzdem bestehen. Also es wird noch immer sehr, sehr hart sein, gute, qualifizierte Talente zu bekommen, weil einfach der Bedarf viel, viel höher ist, als wir abdecken können mit den Talenten am Markt.
Alles klar. Vielleicht zum Abschluss noch so einen Ausblick auf generell den Arbeitsmarkt der Zukunft. Man kann irgendwie so in drei Kategorien denken, meiner Meinung nach zumindest Zeit, Ort und Geld. Punkt 1, Zeit, 4-Tage-Woche, sehr populär geworden in der Startup-Szene. Seht ihr das auch am Arbeitsmarkt, dass das irgendwie so ein Bedarf ist, den Mitarbeiterinnen unbedingt haben wollen, um zu einer Firma zu gehen?
Unbedingt. Also jeder dritte Kandidat fragt nach einer 4-Tage-Woche. Man sieht immer mehr Unternehmen, die das anbieten. Also es bewegt sich sehr stark in diese Richtung.
Der zweite Punkt, Ort, Work from Anywhere, ist jetzt kein ganz brandneues Thema, aber ist das auch mittlerweile zu so einer, zu einem quasi Standard geworden, wenn man so will?
Es gibt viele Unternehmen, die noch immer darauf bestehen, Mitarbeiter ins Office zu bekommen. Das ist dann vor allem auch eine Philosophie, wo sie die Leute beisammen haben möchten. Es gibt auch viele Talente, die tatsächlich auch physisch miteinander zusammenarbeiten wollen. Aber wir merken, dass diese Flexibilität an sich immer mehr gewollt ist von Talenten. Und früher war das sehr stark im Tech-Sektor. Also früher hat man diese digitalen Nomaden vor allem als Entwickler oder Produktdesigner gekannt. Aber mittlerweile betrifft das sowohl auch Tech, aber auch kommerzielle Positionen, sodass sogar ich jetzt gerade aus Barcelona aus arbeite, der Thomas gerade in Wien ist, wir haben Mitarbeiter in Portugal. Also es funktioniert und es wird auch immer mehr erwartet von den Talenten, dass man eine Flexibilität, sei es auch nur Workation über Wochen, Monate hinweg von woanders aus arbeiten zu können, gegeben ist.
Okay. Und der dritte Punkt, Geld ist natürlich auch ganz wichtig, wenn es um Jobs geht. Welche Entwicklung seht ihr da? Also es gibt ja hohe Inflation, es gibt auch Ängste vor einer Wirtschaftsrezession. Das könnte sich auch alles auf die Gehälter auswirken. Was ist eure Prognose?
In der Vergangenheit sind die Gehälter sehr drastisch gewachsen. Also man hat sehr, sehr stark gemerkt, dass vor allem durch den Boom in den vergangenen Jahren und diese Hypergrowth-Phasen und den Fachkräftemangel zusammen es einfach zu einem exponentiellen Wachstum der Gehälter fast schon geführt hat. Und durch die derzeitige Situation hat sich das etwas stabilisiert. Dadurch, dass der Fachkräftemangel ja nicht weg ist, heißt das nicht, dass die Gehälter droppen werden und es wird auch nicht bedeuten, dass man Kandidaten weniger Geld in der Zukunft auszahlen wird. Aber zumindest hat sich das in der derzeitigen Situation mal stabilisiert und wird wahrscheinlich dann trotzdem aufgrund der Inflation und anderen Faktoren dann trotzdem langsam weiter wachsen.
Alles klar. Thomas und Mina, vielen Dank für eure Expertise.
Danke dir.
Danke für die Einladung.